Der Paul ist heute gekommen mit seiner lieben Frau, der Erika, und bringt uns eine Kindergeschichte. Darum möchte ich alle Kinder, dem Jan noch einfahren, alle Kinder vorbitten für die Kindergeschichte und nachher für die Predigt. Schön, bist du da, Paul. Danke, dass du uns das Wort bringst heute Morgen.
So, ich wäre mal da. Jetzt kommen alle Kinder führen. Ich wollte euch eigentlich eine Geschichte erzählen, also besser gesagt, ich wollte ein paar Fragen stellen zur Adva. Ich weiss gar nicht, ob ihr schon in die Adva geht. Du bist in die Adva gegangen?
Ja.
Genau. Ich wollte eigentlich heute Morgen ein paar Fragen stellen zur Adva-Technik und eine Geschichte erzählen. Und dann, als ich gestern so meine Notizen schaue, habe gemerkt, dass ich euch die vor einem Jahr schon erzählt habe. Nach der Info muss ich etwas anderes sagen. Ich habe jetzt gleich eine Frage an euch. Und das ist auch für die jungen Damen oder Herren, die da hinten sitzen. Eine ganz schwierige Frage. Wer kann mir sagen, was die Hauptstadt ist von der Schweiz? Die Hauptstadt von der Schweiz. Weiss man das irgendwie? Ja. Bern. Super. Gut. Machen wir gerade ein bisschen weiter. Gehen wir ein bisschen in den Norden. Berlin. Sehr gut. Dann also gehen wir rundherum. Gehen wir auf Österreich. Die Hauptstadt von Österreich. Ja, das musst du wissen. He? Wien. Genau. Und dann, wenn wir hinten runtergehen, kommen wir auf Italien. Rom. Die Hauptstadt von Frankreich. Paris. Und dann gehen wir runter in den Süden. Was kommt nachher so ein bisschen in den Süden runter durch? Spanien. Die Hauptstadt von Spanien. Ja, du weißt ja alles. Und jetzt gibt es dort unten, das ist ja so die Iberische Halbinsel. Es ist quasi riesengroß, auf drei Seiten Meer. Und ganz unten oben runter gesehen oder rechts, das ist nochmal ein Land. Weißt du, was das für ein Land ist? Das ist ein bisschen länglich dort. Am Ecken unten durch. Portugal, habe ich gehört. Und weißt du noch die Hauptstadt von Portugal? Lissabon, jawohl. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück auf Madrid. Und zu Madrid hat es schöne Plätze. So verschiedene Plätze, so, wo man flanieren kann und ein bisschen etwas machen kann. Hat einen Stand dort und Kaffee und weiss ich was. Und einmal an einem Nachmittag ist auf so einem Platz, etwa um zwei am Nachmittag, ist einer gewesen, so ein junger Typ, also ein bisschen bärtiger, so, ein bisschen komisch ausgesehen. Bart hat er gehabt, ein bisschen strubbelige Haare und eine Sonnenbrille an und hat mit einem Böllen geschüttelt. Einfach geschüttelt, aber sie kann nicht da. Und dann nachher hat er die Leute einladen, dass sie ein mit ihm schütteln. Dann habe ich gefunden, was für ein komischer Typ. Also, sicher nicht, all davon gelaufen. Aber er hat es noch ganz gut können. Aber keiner hat wollte schütteln mit ihm. Und dann ist einmal eine junge Frau vorbeigelaufen und hat sie angesprochen, gesagt, ob er ihr die Telefonnummer geben darf. Geht's noch? Ist weggelaufen. Also, das ist sicher nicht die, die nichts zu tun haben. So, nach ein paar Minuten kommt der Raphael, der Herr. Ist etwa 14. Und hat er gesehen, schütteln. Denkt, ja, könnte ich mit dem ein bisschen schütteln. Dann. Und dann haben sie angefangen miteinander. Denkt, ja, nehme ich dem den Böller ein bisschen weg. Und dann hat er gemerkt, oh, ich kann das nachher eben gut. Das ist noch gut, hey. Ich finde ihm den Böller nicht weg. Und hat verwirrt und hat mich jetzt zurückgespielt und hat wollen nicht, der andere zack. Wirklich, dachte, du, der könnte ein Profi sein, der ist so gut im Shooten. Dann haben sie eine Zeit lang geshootet miteinander, ein paar Minuten. Dann nachher, irgendwann hat der coole Typ da den Böller im Finger gesagt, du, wie heißest du? Ja, der Raphael. Da hat der Böller die Hand genommen, nimmt so einen Stift aus und schiebt etwas auf den Böller an. Und dann nachher hat der Böller so gehalten. Und dann fängt er plötzlich an, seinen Bart wegzunehmen, nimmt den Bart weg, nimmt seine Friesen weg, zieht die Sonnenbrille ab und was kommt unten vor? Der CR7, genau. Wer ist der CR7, weißt du das? Der Cristiano Ronaldo, genau. Und warum heisst der 7, CR7? Genau. Wo hat er gespielt, in welchem? Lang. Er spielt Porto lang, in der Nationalmannschaft hat er auch 7. Und bei Real hat er auch gespielt, sehr lange bei Real. Jetzt ist irgendwo in Saudi-Arabien, da gibt es ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich dort. Aber der Cristiano Ronaldo, und dem ist natürlich im Raphael sind Mund und Augen aufgegangen. Und so und hat er ihm den Böller gegeben und darauf hat er geschrieben, für Raphael von Cristiano Ronaldo. Da kommt, machen ein Selfie miteinander, hat ein Selfie gemacht. Und dann sind die Leute gekommen und haben einfach ein Selfie machen mit dem Mund und haben gedacht, ja super, hey, Cristiano Ronaldo und so. Er hat gesagt, nein, zack, bumm, ist ein Auto eingestiegen und davon gefahren. Und der Raphael ist da gewesen mit seinem Böllen, hat mit dem Cristiano Ronaldo shooten können und hat erst noch ein Signet von ihm, eine Unterschrift. Keiner hat ihn gekannt. Und keiner hat etwas zu tun haben mit ihm. Und das ist mir in den Sinn gekommen, vor etwa 2000 Jahren ist einmal einer gekommen, der niemand gekannt hat. Und eigentlich niemand hat etwas zu tun haben mit ihm. Und im Johannes-Evangelium steht sogar, er kam in sein Eigentum, also Jesus Christus, ist auf die Welt gekommen, die er geschaffen hat. Und wie wir heute Morgen gehört haben, auch uns geschaffen hat, dich und mich. Und ich würde gerne mit uns, ob jetzt zu shooten oder was immer, Kontakt haben. Aber viele haben ihn nicht wollen annehmen, haben ihn nicht gekannt und gesagt, was ist das für ein cooler Typ, der Wanderprediger, der muss die nichts zu tun haben. Aber die ihn angenommen haben, die geshootet haben mit ihm, oder die ihn heute noch annehmen, aber alle die ihn angenommen haben, gesagt, denen gebe ich ein sinnvolles Leben schon auf dieser Welt. Eben, ich muss cool sein, ich muss nicht gescheit sein, ich muss nicht alles können. Aber gönnt einfach mit mir das Leben. Das biete ich euch an. Und irgendwann dürft ihr mal die Ewigkeit mit mir zusammen sein. Also denken wir daran, Jesus Christus ist nicht beliebt gewesen bei allen Leuten und viele haben ihn nicht gekannt. Aber der, der ihn annimmt, der kann mit ihm zusammenleben und ein glückliches Leben führen. Danke Barbara und danke allen zusammen. Ich wünsche euch weiter gesegneten Sabbat. Finsternis ist bei dir Licht, haben wir gesungen vorhin. Und die Betrachtung des Weltgeschehens und Gespräche über die biblische Botschaft führen mich immer wieder zu einer Frage heute. Und zwar die Frage, wo stehe ich? Wo stehe ich? Ich denke dabei an eine Aussage des über Pharao. Ägypten hat wiederholt die Gelegenheit gehabt, Gott und das Heil kennenzulernen und haben es versäumt. Und dann bricht das Gericht durch Nebukadnezar aus Babylon unaufhaltsam über Ägypten herein. Und da erhält Jeremia eine Weissagung und formuliert dazu in Kapitel 46, Vers 17 folgende Aussage. Jeremia schreibt über den Pharao, er heißt, nennt den Namen des Pharao, des Königs von Ägypten, Prahlhans, der die Zeit versäumt hat. Prahlhans, der die Zeit versäumt hat. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Menge zum Beispiel schreibt den Gedanken mit den Worten, toben, das den richtigen Zeitpunkt verpasst hat. Oder in der guten Nachricht steht, Großmaul, dessen Stunde vorüber ist. Also die Bibel spricht an verschiedenen Orten, von Orten und Zeiten und von Zeitpunkten. Wir haben einiges bereits wiedergegeben. Also, Prahlhans, der die Zeit versäumt hat, toben, das den richtigen Zeitpunkt verpasst, oder Großmaul, dessen Stunde vorüber ist. Und da kommt für mich wieder die Frage, wo stehe ich? Im Neuen Testament finden wir ähnliche Situationen im Matthäus-Evangelium Kapitel 23 zum Beispiel. Da lesen wir einen Gedanken aus dem Leben von Jesus. Und dort sagt er im Vers 37 die Klage über Jerusalem, Matthäus 23, Vers 37, wo Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Ihr wollt nicht. Und bei seinem Einzug in Jerusalem weint Jesus beim Betrachten dieser Stadt, und das lesen wir dann im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Ähnliche Gedanken, wie wir vorhin gelesen haben. Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Und dort, ab Vers 41, da sagt Jesus, oder heißt es, und als er näher kam, sah er die Stadt und weinte über sie, und er sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkennen würdest, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zerschmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du gnädig heimgesucht worden bist. Im Dezember 1987 unterzeichneten Ronald Reagan, der damalige amerikanische Präsident, und Michail Gorbatschow, der Präsident der Sowjetunion damals, unterzeichneten den INF-Atomwaffenabrüstungsvertrag. Das war 1987. Am 2. August 2019 lösten dann Trump in seiner ersten Amtszeit und Putin diesen Vertrag wieder auf. Und da kam mir eine Aussage des Club of Rome in den Sinn, welche bereits 1986 als Vereinigung von Futurologen gegründet wurde, so Zukunftsforscher. Im 1972 erschien ihr erstes Buch mit dem Titel Grenzen des Wachstums. Und es gab weitere Veröffentlichungen und etwa 20 Jahre später erschien in Spiegel Spezial der damals aktuelle Artikel mit den Worten, ich zitiere, wir sind heute einer atomaren Vernichtung näher als beim Erscheinen unseres ersten Buches. Sie sprechen vom Kalten Krieg, vom Eisernen Vorhang damals, von Umwelt- und Klimaproblemen und sagen dann, wenn wir nicht aufwachen und schnell handeln, kann es zu spät sein. Nun, inzwischen sind wieder etwa 30 Jahre vergangen und ich spiele immer noch dieselbe Musik. Bezüglich INF-Vertrag und dessen Auflösung durch Trump und Putin 2019 hat der damalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg klar betont, dass es oberstes Ziel ist, diesen Vertrag zu erhalten. Ansonsten, sagt er, ansonsten sehe ich in der Stationierung neuer konventioneller Waffensysteme in Europa eine Option. Nun, angesichts der aktuellen Weltentwicklung sprach die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am letzten Dienstag, vielleicht habt ihr sie auch gehört, von einer neuen Realität in Europa. Und Europa müsse aufrüsten, sagt sie. Und sie sprachen da von einer Verteidigungsunion, die aufgerüstet werden muss. Und vorgestern, also am 6. März, am letzten Donnerstag, stimmte nun der EU-Gipfel ihrem Vorschlag zu, 800 Milliarden Euro in die Verteidigung zu investieren. Übrigens auch unsere noch Verteidigungsministerin Viola Amherd spricht im Zusammenhang mit ihrem Dossier R2030 von einer neuen Bedrohungslage für unser Land. Sie spricht von Erneuerung der Mittel für die Luftverteidigung, neue Kampfjets, kennen wir ja, bodengeschützten Abwehrraketen und so weiter, so werden das Geld dann reicht, das Budget vorhanden ist. Da sagt sie, die geopolitische Lage hat sich dramatisch verändert. Die transatlantische Ordnung bröckelt und Europa ist im neuen Ringen der Großmächte zunehmend auf sich selbst gestellt. Und selbst ein Oberst Schneider, ist Chefredaktor der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift, der sagt, man muss sich klar überlegen, ob es eine Kooperation mit der NATO braucht. Sie steht im Osten dort, wo man es bräuchte. Natürlich stehen solche Aussagen diametral zu unserem Neutralitätsverständnis und wird für heiße Diskussionen sorgen. Also die Welt ist in Bewegung. Die Welt ist in Bewegung und wir mittendrin. Und hier stellt sich wieder die Frage, wo stehe ich? Ich, der kleine Mensch, auf dieser großen Erde. Ich, das Kind Gottes im 21. Jahrhundert nach Christus. Wo stehe ich und wo steht mein Glaube? Wir erleben ja zurzeit, wie die Politik trotz Umweltkatastrophen über Sinn und Unsinn zum Thema Klimawandel streitet. Und Kriege hat es inzwischen Hunderte gegeben und Hunderttausende von Opfern. Und es scheint kein Ende zu nehmen. Wir lesen das in der Zeitung, wir hören das im Radio, sehen es am Fernsehen und wir haben uns daran gewöhnt, weil es heute einfach so ist. Es gibt Kriege, es gibt Tote und die Zeit geht weiter. Im 13. Kapitel des Römerbriefes, da fordert uns Paulus auf, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Römerbrief, Kapitel 13. In den Versen 8 bis 10 zeigt er, dass wir niemandem etwas schuldig sein sollen. Dass wir einander Liebe üben sollen. Und sagt er im Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dann fährt er weiter in Vers 11, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde für euch da ist, vom Schlaf aufzustehen. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe beigekommen. So lasst uns ablegen die Werke des Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ein ordentliches Leben führen, dass das Licht des Tages nicht scheuen muss. Nicht mit Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euch, dass ihr den Begierden verfallet. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Dieses Wort von Paulus ist nicht 30 oder 50 Jahre, sondern 2000 Jahre alt. Und lässt es uns deshalb kalt? Haben wir es nicht schon so oft gehört? Und nun kommt wieder die Frage an mich, wo stehe ich? Wo steht mein Glaube? Wie entwickelt sich meine Beziehung zu Jesus Christus? Wächst sie? Stagniert sie oder schwindet sie? Ein Geschäftsmann war auf Reisen unterwegs. Er fuhr über Land mit seinem Auto und da merkte er, dass er Benzin tanken musste. Und da hat er auf diesem Dorf, ein kleines Dorf, hat er seine Tankstelle. Er fährt zu dieser Tankstelle hin. Der Tankwart füllt ihm seinen Tank auf und da schaut sich da dieser Geschäftsmann so um. Und fragt dann so, ist an diesem Ort auch eine große Persönlichkeit geboren? Der Tankwart zuckt etwas mit den Schultern, schmunzelt etwas und sagt dann zu diesem Mann in den feinen Kleidern, wissen Sie, bei uns, da werden nur Säuglinge geboren. Außer Jesus Christus ist hier auf dieser Erde nie ein heiliger Mensch geboren worden. Ich bin als Sünder geboren, schreibt auch David in seinem vierten Bußpsalm, 51, Vers 7. Ich bin als Sünder geboren, aber es muss nicht so bleiben. Die Lösung steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5, wo der Apostel schreibt, dass er Jesus Christus erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme. Wem werden die Sünden weggenommen? Wann werden die Sünden weggenommen? Im ersten Kapitel seines Briefes schreibt er im 9. Vers, dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wir haben im ersten Lied davon gesungen, keiner, der so ist wie du und keiner, der so liebt wie du, denn er macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Und dann geschieht das, was Jesus einmal in einer stillen Nacht zu Nikodemus, dem suchenden jüdischen Gelehrten, sagte, dass wenn jemand von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes sehen. Wohl als Sünder in dieser Welt geboren, aber durch Gottes Gerechtigkeit wiedergeboren zu einem neuen Leben. Wo stehe ich? Wo steht mein Glaube? Wo steht meine Beziehung zu Jesus Christus? Wächst sie? Stagniert sie? Oder schwindet sie? Als Leonardo da Vinci das Bild vom Abendmahl entwarf, da suchte er einen jungen Mann mit feinen Zügen und ausgeglichenem Wesen, um als Statist für Jesus zu stehen. Und er fand diesen jungen Mann. Und das fantastische Gemälde ist wirklich sehenswert, was Leonardo da Vinci auf Papier gebracht hat oder auf Leinwand gebracht hat. Eineinhalb Jahre später war er daran, den Judas zu malen. Und er suchte wieder einen Mann, dem entsprach, was er sich vorstellte. Mit diesen derben Gesichtszügen, wie er ihn malte. Und er fand ihn auch in einer Strafanstalt, diesen jungen Mann, wie er ihm gegenüber sitzt, da staunte nicht schlecht, dass es derselbe ist, der ihm vor eineinhalb Jahren als Statist für Jesus gesessen hatte. Und diese Erzählung ist überschrieben mit dem Titel Bist du noch derselbe? Bist du noch derselbe? Wie konnte so etwas geschehen? Vor eineinhalb Jahren ein Mann mit feinen Gesichtszügen als Statist für das Bild von Jesus und jetzt als Statist das Bild für Judas. Ich habe hier eine alte Zeitschrift, in der ein Artikel abgedruckt ist, der vor 100 Jahren geschrieben wurde. Und zwar ist die Zeitschrift Sämann. Das ist die protestantische Zeitschrift im Berner Oberland. Und vor 100 Jahren, vor etwas mehr als 100 Jahren, wurde mal ein Artikel geschrieben mit dem Titel Gut für Weiber und Kinder. Ich möchte euch einige Gedanken daraus vorlesen. Es war ein eigentümlicher Leichenzug, welcher sich eines Tages auf den Kirchhof Père Lachaise in Paris bewegte. Er bestand aus lauter Künstlern und Ringkämpfern eines Zirkus, welche tief bewegt einem ihrer Genossen das letzte Geleit gaben. War doch der verstorbene Louis Lone ein noch ganz junger Mann gewesen, dazu ein wahrer Herkules an Größe und Stärke. Und auf wie traurige Weise war er ums Leben gekommen. Ein Hund, den er hatte dressieren wollen, war toll geworden und hatte seine Frau und sein Kind gebissen. Der besorgte Gatte und Vater hatte nicht gesäumt, die Verletzten sofort auf die Klinik des berühmten Professor Pasteur zu bringen, durch dessen Impfung sie auch glücklich geheilt und so vor einem entsetzlichen Tode bewahrt wurden. Dem Hunde aber dreht er eigenhändig das Genick um. Das war ja doch nicht geschehen, ohne dass es dem verendenden Tiere noch gelungen wäre, ihm eine unscheinbare Wunde an der Hand beizubringen. Diese Wunde achtete Lone weiter nicht, fand es auch nicht für nötig, Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen, sondern meinte, das wäre nur gut für Weiber und Kinder. Doch nicht lange, da merkte er eines Tages, dass die Tollwut ihn ergriff. Rette dich, hatte er die Besinnung, seinem Weibe noch zuzurufen. Und kaum war das geschehen, so brach der Anfall aus. So raste er im Zimmer umher, mit dem Kopfe gegen die Wände rennend und alles mit seinem Blute befleckend, bis er am selben Nachmittage noch nach furchtbarem Kampfe sein junges Leben endete. Gut für Weiber und Kinder. So hatte der unglückliche Nonne gedacht. Aber was für Weib und Kind wirklich gut gewesen, das hätte er für sich selber verschmäht, es nicht für nötig erachtet. Er hatte die empfangene Wunde für so unbedeutend, sich selber für so stark gehalten, dass sie ihm nichts anhaben, dass er jede Gefahr siegreich überwinden würde. Und nun war die geringfügige Wunde doch groß und stark genug gewesen, um den starken Mann zu überwältigen und zu verderben, und all seine Stärke hatte nicht vermocht, ihn zu erretten. Gut für Weiber und Kinder. Nur eine kleine Wunde, aber mit tödlicher Wirkung. Im Hohelied von Salomo beschreibt er im 2. Kapitel, Vers 15, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Fangt uns die Füchse, die den Weinberg verderben. Fangt die kleinen Füchse, die mein Herz verderben. Wo stehe ich? Wo stehe ich? Bin ich ein Pharao? Einer, der die Zeit versäumt? Einer, der den richtigen Zeitpunkt verpasst? Einer, dessen Stunde vorüber ist? Oder bin ich eine, die mit David im Psalm 31, Vers 16 sagen kann, nein, nicht so. Nein, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. So kann ich ruhig sein in dir. Meine Lieben, egal, was auch kommen mag, egal, was die Zeit noch bringt, global und in deinem persönlichen Leben, ich stehe fest in Gott für Zeit und Ewigkeit. Und wir möchten zum Schluss miteinander aus dem Epheserbrief die Fürbitte des Apostel Paulus für die Gemeinde zusammenlesen. Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Da schreibt der Apostel: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und bitte ihn, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, sodass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und die Liebe Christi erkennen, die durch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, unser grosser, allmächtiger Gott, wir stehen wahrscheinlich in der spannendsten Zeit unserer Weltgeschichte. Danke, dass wir das erleben dürfen, dass wir da sein dürfen, dass wir dürfen sehen, wie sich alles entwickelt und dass wir dürfen wissen, dass mit allem, was uns Angst machen kann und was uns erschrecken kann, dass du dürfen wissen, dass du alles in deinen Händen hast. Du hast die Vergangenheit in deinen Händen gehabt, du hast die Gegenwart in deinen Händen und du kennst auch die Zukunft. Die Zukunft dieser Welt und die Zukunft von unserem ganz persönlichen Leben. Und du hast ja gesagt, Herr Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Du weißt das. Und du hast aber nicht gesagt, du hättest einfach die Angst überwunden, quasi, wir müssen keine Angst mehr haben. Du hast gesagt, du hast die Welt überwunden. Das, was Angst macht, hast du überwunden. Und wir dürfen mit unserer Angst zu dir kommen. Wissen, dass du Überwinder bist. Dass du uns Kraft gibst, zum Führerschauen, aufschauen zu dir, in der Gewissheit, dass wir dir in deiner Hand geborgen sind. Dass wir in deiner Hand auf dem richtigen Weg sind. Und dass wir mit deiner Hand als Ziel werden erreichen. Dafür bist du gestorben und verstanden und stehst für uns hier jetzt im Himmel, aber als unser Fürsprecher. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, für die Gewissheit, die du uns gibst, jeden Tag neu, auch jetzt. Und dass du König und Herr und Gott bist über allem. Wir loben und preisen dich und danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.